letzter Woche. Ich habe damals schon gesagt, wir haben im Herbst 2006 mit dem Imperialismus heute so praktisch eine ganze Abhandlung über das Verhältnis von ökonomischer Benutzung der Welt, an ökonomischer Benutzung anderer Länder und der gewaltsamen Beherrschung zum Thema gemacht und durchdekliniert diese Bestimmungen und das Ganze dann auch im hinteren Teil noch speziell erläutert, an dem, wie dieses Verhältnis heute ausschaut. Letztes Mal bin ich gekommen, da war das Thema die ökonomische Benutzung zwischen Nationen. Eine Nation lässt sich auf den Geschäftsverkehr mit einer anderen ein, um sie zur Stärkung des eigenen Wachstums, also um deren Ressourcen, sei es Rohstoffe, sei es der Markt dort, sei es die Arbeitskräfte dort, um deren Ressourcen zur Stärkung des eigenen nationalen Wachstums zu benutzen. Und die andere Nation lässt sich auf diesen grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr ein, weil sie genauso kalkuliert, nur umgekehrt. Jede will die andere für sich benutzen, das ist das Prinzip des zwischenstaatlichen Verkehrs, das ist erstmal ihr ökonomischer Egoismus. Die Benutzung, die beide Seiten, beide von ihrer Seite her egoistisch eingehen wollen, endet aber nicht damit, dass beide Seiten auf ihre Kosten kommen, sondern der Verlauf der Konkurrenz führt dazu, der Verlauf der privaten Konkurrenz, die die Staaten zwischen sich erlauben, der Verlauf dieser privaten Konkurrenz führt zu einer Scheidung zwischen Nationalökonomien, die andere benutzen können, und Nationalökonomien, die zu ihrem eigenen Schaden benutzt werden. Am Ende des Prozesses hat die eine Nation sich wirklich an der anderen bereichert, ihre Reichtumsquellen vergrößert durch den Verkehr mit der anderen, und die andere hat Reichtumsverluste zu verzeichnen, sie hat Reichtumsquellen verloren im Verkehr mit der anderen. Alles das, da bin ich stehen geblieben das letzte Mal, alles das für Staaten Gründe, sich dem Urteil des Marktes dann natürlich nicht zu beugen. Denn, so war die Rede, kein Staat lässt sich auf den internationalen Handel und Wandel ein, mit dem olympischen Motto, möge der Bessere gewinnen. Jeder will sich bereichern am anderen, und wenn das nicht so geht, wie er sich's denkt, dann hat er sofort einen Bedarf, die Handelsregeln, die Bedingungen des Austauschs, die Erlaubnisse, die da grenzüberschreitend gewährt werden, zu korrigieren, neue Verträge auszuhandeln, die den eigenen nationalen Nutzen garantieren und dann aber endgültig den anderen sich sicher zum Mittel machen. Das von der anderen Seite her genauso, und da ist klar, das kann nicht aufgehen, und aus diesem Widerspruch raus kommt erstmal das grundsätzliche Beherrschungsbedürfnis zwischen Nationen. Jeder Staat lässt sich auf den transnationalen Handel ein und jeder fühlt sich, indem er sich auf ihn einlässt, furchtbar gefährdet, abhängig vom Handelspartner, abhängig vom Willen eines anderen Souveräns, von dem er eins ganz sicher weiß, der will mich ausnutzen und sich nicht meiner Ausnutzung von ihm zur Verfügung stellen. Daher der Beherrschungswille, abhängig fühlen sie sich alle in ihrem internationalen Verkehr, und der Wunsch heißt, oder der Standpunkt heißt, die Abhängigkeit aushalten kann ich bloß, wenn ich den Partner kontrollieren kann. Wenn ich den Partner nicht nur durch ökonomische Verhältnisse benutze, sondern wenn ich seine staatliche Willensbildung unter meine Kontrolle bringe. Beherrschungswille. Das ist jetzt der Einstieg in das heutige Thema. Wie schaut er aus, wie wird er betätigt? Wie schaut die... Naja, welche Konsequenzen hat das? Das reicht ja. Wie schaut die aus? Wie schaut der Beherrschungswille aus? Wie wird er betätigt? Welche Konsequenzen hat das? Erstmal muss man sich eins an der Stelle klar machen. Wenn man jetzt den Übergang macht zu dem zweiten Feld. Das zweite Feld ist auch mit nichts ganz Unbekanntes. Das zweite Feld heißt Sicherheitspolitik. Und man weiß, jeder Staat, noch der kleinste, macht Sicherheitspolitik. Das, der Übergang, der ist, den ich jetzt erläutern will, oder den ich auch schon erläutert habe mit der Abhängigkeit, die jeder bloß aushält, wenn er die Willensbildung des anderen unter Kontrolle bringt. Diesen Übergang darf man sich nicht so vorstellen, dass die Staaten zur Gewalt greifen, wenn sie mit der Wirtschaft nicht mehr weiterkommen. Darf sich's nicht so denken, dass erst Handel und Wandel friedlich geht und wenn sie dann unzufrieden mit den Ergebnissen werden, sagen sie, oh, da war doch noch was, gibt's denn nicht auch noch andere Mittel? Es ist nicht so, dass ein gewaltfreies Verhältnis dann, wenn die Ergebnisse einem nicht schmecken, quasi auf Gewalt zurückgreift, sondern es ist anders. Zunächst mal ist es eine total parallele Geschichte. Neben dem, dass ein Staat Kapitalexport betreibt, Kapitalimport zulässt, Warenexport betreibt, Auswärtseinkauf und neben all dem, erstmal wirklich neben dem Verkehr mit anderen Staaten, betreibt der Staat seine Sicherheitspolitik. Ein ganzes eigenes Feld. Die Sicherheitspolitik wartet nicht erst auf Misserfolge in der Wirtschaft. Übrigens ist es auch ein alter Fehler der Linken, die dann den Krieg, also den Übergang zur Gewalt und Krieg, aus Krise ableiten wollen. Also so nach dem Muster, das Ganze wäre prima, wenn der Kapitalismus immer gut funktionieren würde, aber weil er manchmal Krisen hat, werden sie größer. So ist es nicht, das ist anders. Zunächst mal einfach in die Wirklichkeit schauen, wie es dort aussieht. Und da schaut es so aus, ganz egal, ob ein Staat gerade mit seiner weltwirtschaftlichen Lage zufrieden oder unzufrieden ist, ob die Bilanzen positiv ausschauen oder ob es krisenhaft zugeht. Neben all dem her findet immerzu eine Sicherheitspolitik statt. Sicherheitspolitik, die erstmal zum Beispiel darin besteht, dass Staaten sich mitten im schönsten Frieden ein stehendes Heer halten und rüsten. Dass sie sich ausrüsten, wozu eigentlich? Wozu hat man ein Militär? Für den Fall, dass man einen anderen Staat fertig machen muss oder will. Und für diesen Fall wird sich in jeder Phase der Konjunktur, ganz unabhängig von irgendeinem Geschäftsgang, wird sich für diesen Fall gerüstet. Und wie viel gibt ein Staat für das aus? Im Prinzip immer so viel, wie seine Nationalökonomie hergibt. Das sind Staaten nicht, also auch da sind Staaten nicht defensiv, indem sie sagen, naja, so viel, dass ich einen Angriff aushalte. Das sind die viel großzügiger, die sagen, rüsten, was man kann, ohne dass man die Nationalökonomie gleich so belastet, dass man sie abwirkt. Denn ein Widerspruch ist und bleibt es gegen die Geschäftemacherei, dass der Staat den Geschäftemachern und auch den Menschen, die lohnlos beziehen, hinterher wieder einen Teil des privat erworbenen Eigentums wegnimmt in der Form von Steuern, um es dann für die Rüstung auszugeben. Eine Belastung des Wachstums ist und bleibt es immer. Aber es ist schon klar, ein Staat, der eine große Ökonomie hat, ein Staat, wo die Wirtschaft flutscht, der kann mehr abzweigen. Und das tut er auch. Natürlich hat er beim Rüsten immer auch im Auge, welcher potenzielle Rivale ihm gegenüberstehen könnte. Aber auch das ist nichts Defensives, denn auch da muss man erstmal andersrum sagen. Es ist ja auch umgekehrt so, dass ein Staat je nachdem, was er an Rüstungskapazität und damit an militärischer Abschreckungsmacht zusammenbringt, zustande bringt, je nachdem sucht er sich die Rivalen raus, mit denen er sich anlegt. Das ist auch ein schöner Fall, ein Beweis dafür, das kommt nie zur Ruhe. Je mehr Potenzen eine Nation zusammenbringt militärisch, desto größer werden die Gegner, mit denen man sich misst. Also Zufriedenheit kehrt da nie ein. Der Frieden, das kann man schon sagen, der Frieden ist schon der Normalzustand zwischen den Staaten. Und das ist ja auch modernerweise klar, das ist vielleicht wirklich anders als bei Alexander dem Großen. Der Zweck, der außen wird, der Zweck, warum ein Staat sich nach außen wendet, ist ja die Absicht, andere Staaten zur Vermehrung des eigenen kapitalistischen Wachstums daheim zu nutzen. Und das findet im Frieden statt. Der Zweck ist es und bleibt es, deswegen machen Staaten nicht, wie man es den alten Fürsten und Königen vorgeworfen hat, zum Spaßkrieg. Leichtfertig entscheidet man sich dazu nicht. Aber der ganze Frieden, in dem die Geschäfte gehen, ist ein bewaffneter Frieden. Und er beruht auf der dauernden Kriegsbereitschaft der Staaten. Ihr Frieden, sie fühlen sich sicher in ihrem Frieden, wenn sie und weil sie eine Kriegsfähigkeit in der Hinterhand haben, mit der sie andere bedrohen und mit der sie überhaupt den Frieden mit anderen Staaten gestalten. Also auch das ist jetzt wichtig, das ist jetzt der nächste Gedanke. Die Gewalt ist die Grundlage des Verhältnisses zwischen solchen Souveränen. Warum hört der eine überhaupt auf den anderen? Warum lässt der eine sich überhaupt vom anderen beeinflussen? Weil der andere eine Gewalt ist, weil der andere zugibt, dass er nicht um sie nicht herumkommt. Na, es gibt den alten Spruch, der schon fürs Römische Reich gegolten hat, Si vis pacem parabellum. Ja, also wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Und es hat immer den Ton, auch bei uns in der bundesdeutschen Debatte, im Moment kommt es nicht mehr vor übrigens, weil kein Schwein sich mehr vor Krieg fürchtet. Krieg ist jetzt das sind jetzt unsere Projekte. Wie es um den großen Krieg mit der Sowjetunion ging, da hat man sich gefürchtet vor dem Krieg. Und da hat man gelernt von Verteidigungspolitikern und so, Si vis pace parabellum. Und es hat immer den Ton gehabt, man muss den Krieg vorbereiten, damit man ihn nicht führen muss. Man muss kriegsfähig sein, damit es nicht zum Krieg kommt, war die Botschaft damals. War natürlich eine volle Lüge. Denn wenn es schon stimmen soll, dass man den Frieden bloß dadurch sichern kann, dass man kriegsbereit ist, also wenn man den Frieden bloß durch Abschreckung sichert, dadurch, dass man einem anderen Staat mit einer Vernichtungsdrohung gegenübertritt. Wenn man nur dadurch Frieden sichern kann, dann ist ganz klar, dann darf der Feind jedenfalls nicht meinen, dass man rüstet, um Krieg zu vermeiden. Dann muss die Kriegsdrohung schon glaubwürdig sein. Dann darf ein Staat nicht zögern beim Krieg machen, wenn er ihn nötig findet. Denn wenn er da zögert, dann ist die Abschreckung, die er sich von der Kriegsbereitschaft, die er nicht einsetzen will, verspricht, dann ist die auch nichts wert. Also wenn es schon stimmen soll, dass der Frieden darauf beruht, dass alle kriegsbereit sind, dann darf man Frieden nicht als, das ist die Kriegsvermeidung, auffassen, sondern dann ist es der Zustand, in dem die Drohung für die Beteiligten zufriedenstellend funktioniert. Schließlich, wenn die nicht mehr zufriedenstellend funktioniert, komme ich später vielleicht noch ausführlicher drauf, dann führen Staaten Krieg. Und wenn es sowas wie eine internationale Konstellation, wenn es sowas wie eine internationale Ordnung gibt, dann, das muss man sehen, ist sie immer das Ergebnis des letzten größeren Krieges. Kommt später noch drauf, die jetzige Ordnung beruht darauf, dass die Amerikaner zwei große Kriege gewonnen haben. Letzten Endes sogar drei große Kriege gewonnen haben. Das ist die Basis der jetzigen Ordnung. Denn in letzter Instanz entscheidet Krieg die relativen Herrschaftsansprüche von so Hoheiten gegeneinander und begründet Krieg ein Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen Staaten. Wichtig ist jetzt Folgendes. Der erste Satz war, Staaten warten nicht erst auf wirtschaftlichen Misserfolg, ehe sie sich als Gewalten aufstellen und aufbauen. Sondern Sicherheitspolitik findet immer zu und neben der aktuellen ökonomischen Lage, gleich wie die sei, statt. Staaten rüsten, Staaten legen sich Kriegsbereitschaft zu, sie drohen und manchmal führen sie Krieg, um die Herrschaftsverhältnisse zwischeneinander herzustellen, zu korrigieren oder wiederherzustellen, wenn irgendwas ins Schwimmen geraten ist. Und diese ganze Grundlage des zwischenstaatlichen Verhältnisses ist jetzt auch wieder was, was nicht als Grundlage neben dem tatsächlichen Verkehr der Staaten in ökonomischen Dingen stattfindet. Neben war der erste Satz. Neben dem täglichen zwischenstaatlichen Wirtschaften findet Rüsten und Kriegsdrohnen statt. Das Kriegsdrohnen und Rüsten ist dann aber was, was nicht quasi liegen bleibt, bis mal wieder Krieg ist, sondern davon, von dieser Rüsterei und der Drohungsfähigkeit von Staaten untereinander, wird dann der ganze zwischenstaatliche Alltag bestimmt. Jeder Vertrag, jede Vertragserfüllung, jeder Streit steht im Schatten dessen, dass Staaten als Gewalten einander gegenübertreten und insofern als sehr ungleiche Subjekte einander gegenübertreten. Ja, im Völkerrecht, in der UNO, da sind die Staaten gleich. Jeder Staat ist ein Souverän aus eigenem Recht und man zieht voreinander den Hut. Wenn Staaten als Mächte einander gegenübertreten, dann sind sie von Anfang an ungleich und verlangen vom anderen in ungleiche Machtverhältnisse einzustimmen und sich auf die einzulassen. Wie schaut es aus? Wie findet die Durchführung, die Subsumption des ganzen zwischenstaatlichen, ökonomischen und sonstigen Verkehrs bis hin zum Jugendaustausch? Wie schaut es aus, dass das dem Gewaltverhältnis der Staaten untergeordnet ist und durchs Gewaltverhältnis der Staaten gestaltet, geformt, immer neu reformiert wird? Schaut so aus, dass Staaten erstens einander gegenübertreten und dort ihre Interessen als ihre Rechte präsentieren. Ja, was ist ein Recht? Eine eigentümliche Sache. Ein Recht im Unterschied zu einem Interesse. Interesse ist was, das sage ich, das habe ich, das Interesse. Hat immer gegen den anderen den Ton, ich hätte es gern, dass du das zugibst, dass du da was beiträgst oder wie auch immer. Es ist mein Interesse. Man hat auch den Ton, bloß mein Interesse. Recht hat im Unterschied zu Interesse den Charakter, das ist ein Inhalt, der beansprucht Anerkennung auch von deiner Seite. Recht ist ein Interesse von mir aus. Recht mag mein Interesse sein. Aber wenn ich mein Interesse in die Form des Rechts gieße, wenn ich mein Interesse als Recht vortrage, dann trete ich an den anderen ran und sage, ich beanspruche, dass du dieses, was ich will, als einen Anspruch gegen dich gelten lässt. Ich verlange, dass du nicht kalkulierst, was du davon hast, sondern dass du das respektierst. Ja, das ist auch so, wenn der Mieter und der Vermieter einander gegenübertreten und der eine sagt, könnten Sie nicht mal die Wand anstreichen und der andere sagt, ich habe keine Lust dazu. Dann sagt der eine, es ist aber mein Recht, dass Sie alle drei Jahre die Wand anstreichen. Es ist mein Recht. Was ist der Unterschied zu dem, dass er vorher gesagt hat, könnten Sie nicht mal? Der Unterschied ist, das hast du zu respektieren, das ist eine Forderung, die hast du zu erfüllen. Wenn jetzt Staaten einander gegenübertreten und sagen, ich habe ein Recht auf die freie Durchfahrt durch die Dardanellen. Ich habe ein Recht darauf, dass Russland seine Energielieferungen an Westeuropa...
Hier mal eine Bitte.
Ja, bitte.
Können wir mal demokratisch abstimmen, ob wir gelaufen sind oder nicht?
Bitte? So, ja, muss es denn sein, du möchtest, dass nicht geraucht wird?
Ja,
jetzt habe ich gedacht, der will vielleicht rauchen.
ist schon.
Wie viel wird denn geraucht? Also lasst es halt, in 2 Stunden geht es wieder. Machen wir lieber diktatorisch als demokratisch. also der Gewaltcharakter des zwischenstaatlichen Verhältnisses kommt zum Ausdruck, betätigt sich, wenn Staaten einander ihre Interessen als Rechte präsentieren. Mein Beispiel, an dem ich jetzt gerade rumoperiert habe, war, wie Russland in seinem Streit mit Minsk um, um den Preis des Öls oder Gases, weiß ich nicht mehr genau, Gas war der Streit, einmal für eine Nacht lang die Pipeline, das war jetzt dann aber Öl, die Pipeline nach Westen unterbrochen hat. Haben die Westeuropäer gleich geschrien, Russland verletzt unsere Rechte aus den Verträgen. Wir haben ein Recht, dass Russland die Ölpipelines nicht als Mittel im Streit um die Unterordnung Weißrusslands unter Russland benutzt. Das ist ein Rechtsbruch, Russland muss zugeben. Russland steht auf dem Standpunkt, es hat das Recht, den Ölhahn, es verkauft das Öl freiwillig, es hat das Recht, den Ölhahn auch zuzudrehen. Und Lieferverpflichtungen an den Westen sind ja nicht ausgefallen, das hat ja bloß mal eine Nacht lang gedauert und am nächsten Tag ist doppelt so viel geliefert worden. Beide Seiten stehen jetzt auf dem Standpunkt, das ist mein Recht. Und da merkt man schon, das hat den Standpunkt verlassen, dass, naja, du hättest gern so, ich hätte es gern so, schauen wir mal, wo wir uns treffen. Wenn welche mit Rechten kommen, dann sind sie unversöhnlich, weil dann verlangen sie die Unterordnung des anderen Willens unter den eigenen Anspruch. Und so wird der ganze internationale Verkehr abgewickelt, indem man anderen Vorstellungen dessen präsentiert, was man selber für Rechte hätte und von den anderen verlangt, darauf einzugehen. Und da kommt es natürlich klar, dass dann eine Macht wie Amerika zum Beispiel sagt, Saddam Hussein hat nicht das Recht, sich Massenvernichtungswaffen zuzulegen. Amerika hat das Recht natürlich. Da merkt man ganz, also eindeutig ungleiche Rechte werden da etabliert, weil eine Macht der anderen gegenübertritt und sagt, es ist mein Anspruch, dem du nachzukommen hast, dass ich nicht haben will, dass du Waffen hast, die ich habe. So, in dem Sinn steckt jetzt in dem internationalen Gefeilsche immer der Anspruch der Gewalt auf Unterordnung der anderen Seite drin. Und diese Unterordnung ist auf der anderen Seite die Instrumentalisierung der eigenen Gewalt zur Durchsetzung der eigenen Interessen an allen Fronten. Immer wird die Macht, die man ist, als Gewicht ins Spiel gebracht, wenn man irgendeinen scheiß kleinen Punkt mit einem anderen Staat auszufechten hat. Und darüber wird dauernd von den Staaten Bilanz geführt. Ihre Diplomatie, sie treten immer einander gegenüber, verlangen voneinander was und teilen der anderen Seite und der ganzen Welt immer nebenher mit, wie es mit der Bilanz in Sachen der andere Staat macht, was ich will, ausschaut und nicht ausschaut. Und das alles ist ausgedrückt in dem Stand der Beziehungen. Also ich glaube, euch das geläufig ist. Die Diplomatie ist immer eine Geschichte, man tritt an die anderen ran und sagt, wir hätten das gern, wir wollen, dass ihr das macht, wir haben da ein Recht und so zu. Und da gibt es zwischen Staaten heutzutage tausendfachen Stoff, der verhandelt wird. Wie gesagt, einmal sind es die grenzüberschreitenden Rentenzahlungen. Dann ist es die Frage, ob ein deutsches Baby am amerikanischen Vater ausgeliefert werden darf oder muss. Andersmal ist es die Frage, ob die Amerikaner Genmais importieren dürfen. Ein drittes Mal ist die Frage, ob die Europäer Hühnchen exportieren dürfen, obwohl gerade die Hühnerpest wütet. Oder obwohl sie gerade nimmer wütet und so weiter und so weiter. Alles ist Stoff für zwischenstaatliche Konflikte. Und diese ganzen Konflikte, und jeder dieser Konflikte ist beschwert mit dem Gewicht der Mächte, die dahinter stehen. Jeder sagt, mir als die Macht, die ich bin, kannst du das doch nicht abschlagen. Und da springt man immer sich ins Spiel als die Gewalt, die man insgesamt ist,